Die Hitze flimmerte über den Wüstenboden. Hagar hielt mit der rechten Hand ihren schwangeren Bauch fest und schleppte sich durch die endlose Wüste. Ihre Füße waren geschwollen, ihre Lippen aufgesprungen, sie war am Ende ihrer Kraft und völlig ausgetrocknet. Wenn sie nicht bald Wasser finden würde, würde sie verdursten. Seit 5 Tagen war sie auf der Flucht. Sie hatte sich von Kadesh durchgeschlagen und irrte seit über einem Tag in der Wüste Schur. Als sie gerade kurz davor war, vor Erschöpfung zusammenzubrechen, entdeckte sie plötzlich in der Ferne einen kleinen schwarzen Punkt. Sie lief darauf zu und je näher sie kam, desto deutlicher zeichneten sich Palmen gegen den stahlblauen Himmel ab. Eine Oase, dachte sie und beschleunigte ihren Schritt. Wasser. Sie erreichte eine lose Gruppe von Palmen und mittendrin befand sich tatsächlich ein Brunnen mit einer Seilwinde. Und daran war befestigt ein Eimer. Ein schwaches Lächeln huschte über Hagars Gesicht. Sie war gerettet. Mit letzter Kraft stolperte sie zu der steinernen Ummauerung. Doch als sie sich über den Brunnenrand beugte, traf sie beinahe der Schlag. Der Brunnen war leer, komplett ausgetrocknet. Ein Gefühl von Verlassenheit und tiefer Not ergriff sie. Sie fühlte sich Mutterseelen alleine, verlassen von Gott, von den Menschen, allein in ihrem Schmerz und allein mit ihrer Last. Wie lange sie dort am Boden saß, ausgedörrt, aufgelöst, am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens, wusste sie nicht. Doch auf einmal hörte sie, wie jemand ihren Namen rief. Hagar. Erst dachte sie, ihre Gedanken würden ihr einen Streich spielen. Aber da hörte sie wieder diese Stimme, klar und deutlich und unglaublich sanft. Hagar. Sie drehte sich um, da sah sie jemanden vor sich stehen, einen Mann. Sie konnte die Umrisse nur erkennen, denn sie wurden vom Sonnenlicht geblendet und musste leicht blinzeln, als sie zu ihm aufsah. Hagar, sagte er erneut, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete Hagar und musterte den Fremden verwundert. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Der Mann neigte sich zu ihr herab und sah sie liebevoll an. Geh zu deiner Herrin zurück, bleib ihre Sklavin, ordne dich ihr unter, fuhr der Mann fort. Ach Herr, wandte Hagar ein, ich kann nicht. Ihr wisst nicht, was ihr da von mir verlangt. Ihr wisst nicht, wie schlecht es mir dort geht und wie ich schlechtlich behandelt werde. Doch, das tue ich, sagte der Mann, legte seine Hand auf Hagars Arm. Und in diesem Moment, als er sie berührte, durchfuhr Hagar die Erkenntnis, wer da mit ihr redete. Es war ein Engel Gottes. Es war Gott selbst, der durch seinen Engel zu ihr redete. Der Gott Abrahams. Der Gott, der Sarah aus der Hand des Pharaos befreit hatte. Der Gott, den Gott, den sie in ihrer Verzweiflung angerufen hatte. Er war hier. Hier bei ihr, mitten in der Wüste. Ich habe jede deiner Tränen gesehen, sagte der Engel. Ich kenne deine Not. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast. Ich war dabei, als deine Engel dich verkauften. Ich war dabei, als deine Eltern dich verkauften. Ich habe gesehen, was im Haaren von Pharao passiert ist. Der Engel deutete mit dem Kopf auf den Brunnen, vor dem Hagar saß. Sie hörte ein leises Plätschern Und als sie sich umdrehte und über den Brunnenrand in den Schacht hinunterschaute, sah sie, dass der Brunnen voller Wasser war. Mein Herr, rief sie, wandte sich erneut dem Engel zu, doch der Mann war nicht mehr da. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht, flüsterte sie. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich möchte heute Morgen meinen Blick auf Hagar werfen. Eine Frau, die nur kurz in der Bibel erwähnt wird und über die wir nur sehr wenig wissen. Aber eine Frau, die Gott kennenlernen darf, die Gott erleben darf, die Gott spüren darf, die sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und bevor wir näher uns mit Hagar befassen, lasst uns gemeinsam 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16 lesen, um den gesamten Zusammenhang besser zu verstehen. Und ich lese aus der Neuen Leben Bibel. 1. Mose 16, 1 bis 16. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da erzählte Sarai zu Abram: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram begegnete ihr. Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi, denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Wer war diese Hagar, die nur kurz in der Bibel erwähnt wird? Und wer ist dieser Gott, der Hagar begegnet? Hagar, die Sklavin, eine Magd, eine Dienerin, eine Frau, die in der Gesellschaft wenig Ansehen hatte. Eine Sklavin, deren Grund Sehnsucht nach Beachtung von Menschen, die für sie verantwortlich sind, ignoriert wird. Sie war wahrscheinlich eine Sklavin von Pharao in Ägypten, wahrscheinlich von Pharao missbraucht und geliebt, ein Nichts. Vielleicht eine Zugabe von Pharao zur Freigabe Sarais. Und Hagar war und bleibt Sklavin. Wird eine persönliche Magd von Sarah, der Frau des biblischen Stammvaters Abrahams. Einfach ist es für Hagar im Haushalt von Abraham nicht. Er lehnt sie auch mehr oder weniger ab und übergibt sie der harten Hand seiner Frau. Hagar, die Namenlose. In der Bibel wird Hagar nie persönlich angesprochen. Sie wird nie von den beiden mit ihrem Namen angesprochen, sondern nur als identitätslose Sie oder als die Magd bezeichnet, was im Hebräischen den niedrigsten Rang weiblich abhängiger Personen bezeichnet. Man kann sagen, sie war lediglich eine Sache, ein Besitztum, wert und würdelos. Sie wurde gezwungenermaßen schwanger. Niemand nimmt in dieser Zeit Rücksicht auf sie und das ungeborene Leben. In der heutigen Zeit würde man sagen, dass die Richtlinien des Mutterschaftsgesetzes nicht eingehalten wurden. Und wenn wir genauer hinsehen, dann wurde sie noch härter rangenommen. Hagar, die Flüchtende. Sie ist eine entwurzelte Sklavin, eine heimatlose Ausländerin, eine misshandelte Namenlose, eine unverheiratete Nebenfrau, eine schwangere Leihmutter. Keine glückliche Situation. Und es ist kein Wunder, dass sie davonläuft. Davonläuft vor ihren Peinigern, davonläuft vor ihrem eigenen Leben und sich selbst. Hagar, die Sklavin. Hagar, der Flüchtling, wird von Gott angesehen. Bertolt Brecht dichtet in der Drei-Groschen-Oper, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte und die im Dunkeln sieht man nicht. Bei Gott ist es umgekehrt. Gott sieht die im Dunkeln. Die Sklavin in der Wüste, die Tagelöhner am Rande der Gesellschaft. Gott lässt Hagar in ihrer Not und in ihrer Einsamkeit nicht alleine. Er schickt einen Boten. Dieser Engel, Gott lässt ihr ausrichten, dass er sich um sie kümmert. Dass er sie nicht aufgegeben hat. Und er ermutigt sie, wieder zurück zu Sarah und Abraham zu gehen. Kommen wir zur zweiten Person in dieser Begegnung. Gott, der sehende Gott. Hagar, eigentlich eine Übersehende, hat bitter erfahren müssen, was es bedeutet, benutzt zu werden. Ja, im gewissen Sinne auch missbraucht zu werden. Aber Gott hat sie nicht aus ihrem Auge verloren. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Satz lässt mich an Jesus denken. Jesus sieht den blinden Mann am Wegrand, an dem die Menschenmenge vorbeigeht. Er sieht die Frau mit den Blutungen, die ihn von hinten berührt. Ja, er sieht auch den von allen verachteten Zolleinnehmer Zachäus, der sich auf einem Maulbeerbaum verkrochen hat und sich dort versteckt hat. Jesus sieht diese Menschen nicht nur, sondern er heilt sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er sieht sie und er kümmert sich um sie. Der redende Gott. Der Gott, der mit Hagar spricht. Und das erste Wort, das Hagar in ihrer Not hört, ist ihr Name. Hagar. Er spricht sie nicht an mit du Magd oder du da. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Für Gott ist sie keine Sache. Gott selbst sagt, ich kenne deinen Namen. Und er stellt ihr zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Diese zwei Kernfragen betreffen die menschliche Lebensgestaltung im Allgemeinen. Ein Blick auf das ewige Heil, aber zum anderen auch einen Blick auf die tägliche Nachfolge. Woher kommst du und wohin gehst du? Hagar hat Gott ehrlich geantwortet. Und Gott spricht mit ihr über die Vergangenheit. Ich habe dein Elend gesehen. Und er spricht mit ihr über die Gegenwart. Du bist schwanger. Und er spricht mit ihr über die Zukunft und gibt ihr und ihrem Nachkommen eine große Verheißung. Du wirst einen Sohn gebären. Gott sieht Hagar in der Wüste und er spricht zu ihr. Er gibt ihr eine Perspektive, etwas, was Hagar bis dato nicht kannte. Der hörende Gott. Ich habe nicht nur zu dir geredet, ich habe dich auch gehört. Gott spricht mit Hagar auch über ihren noch ungeborenen Sohn. Den Namen für das ungeborene Kind bekommt Hagar direkt mit. Gewissermaßen als Ergänzung zum Gesehenwerden soll der Sohn Ismael heißen. Gott hört. Mit dieser Gewissheit, mit dieser Zusage, Gott sieht mich, Gott hört mich, kann Hagar den schweren Weg zurück zu Sarah und Abraham gehen. Ein Name für Gott. Hagar spricht Gott an, El Roi. El Roi ist eine Bezeichnung Jahwes, die es nur im 1. Mose 16, Vers 13 gibt. Sie bedeutet ursprünglich wohl Gott, der mich sieht. Das heißt, Gott sieht Hagar und hebt den rettenden Charakter Jahwes hervor. Es ist das einzigste Mal in der Bibel, dass eine Frau, eine Sklavin, eine Ausländerin Gott einen Namen geben darf. Ein gewaltiges Vorrecht von Hagar. Sie redet nicht nur mit Gott, sondern sie gibt ihm auch einen Namen. Sehr viel später, in 2. Mose 3, Vers 13 bis 15, am brennenden Dornbusch, fragt Mose Gott, was soll ich den Israeliten antworten, wenn sie mich fragen, wer du bist? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und hier legt Gott fest, wie er genannt werden möchte. Und das nur als kurzer Exkurs. Hagar ist so ergriffen von dieser Begegnung und Gott lässt sich in seiner Liebe darauf ein. Sie darf ihm einen Namen geben. Du bist El Roi, der Gott des Mich-Sehens. Der Satz beginnt im Hebräischen mit Du und endet mit mich. In dem kurzen, aber intensiven Gespräch an der Wasserquelle ist für Hagar eine Gottesbeziehung entstanden, in der sie sich getragen und ermutigt fühlt. Diese persönliche Begegnung mit Gott bedeutet für ihren weiteren Weg, dass sie aufgerichtet und mit Würde diesen Weg gehen darf. Und dass Gott sie begleitet. Der innerlich bewegte Gott. Er denkt über das Schicksal Hagars nach. Ihn hat die Situation in der Wüste auch nicht kalt gelassen. Er will dieses Schicksal sehen. Schon David sagt im Psalm 94, Vers 9, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Gott möchte uns sehen. Auch im Neuen Testament finden wir bei der Speisung der 5000 einen innerlich bewegten Gott. In Markus 6, Vers 34 lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Er war innerlich bewegt. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Jesus sieht die Frau am Jakobsbrunnen, beugt sich zu ihr hinab. Er sieht ihre Verzweiflung und möchte ihr helfen. Er sieht auch die Mutter und Witwe aus Nain, die ihren Sohn verloren hat. Und Gott sieht die Not und gibt ihr ihren Sohn wieder. Ja, er sieht die von den Jüngern davongejagten Kinder, ruft sie zurück und nimmt sie in den Arm. Jesus hängt am Kreuz und er sieht den am Kreuz neben sich hängenden reumütigen Schächer und nimmt dessen komplette Sündenlast auf sich. Wir sehen in all diesen Begegnungen einen innerlich bewegten Gott. Gott, der Gesprächspartner. Das Gespräch zwischen Gott und Hagar, ein durchweg wechselseitiges Sehen, Hören und Reden. Gott sieht Hagar und Hagar sieht Gott. Und Gott spricht zu Hagar und Hagar spricht zu Gott. Und Gott hört Hagar und Hagar hört Gott zu. Gott ist ein richtiger Gesprächspartner. Im Gespräch mit Hagar sieht sie ihn und er sieht sie. Sie schauen sich in die Augen. Und während Gott zu Hagar spricht, bekommt sie auch im Anschluss die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Gott hört Hagar zu. Er hat ein offenes Ohr für sie. Und Hagar hört danach auch Gott zu, was er ihr zu sagen hat. Hagar, die Sklavin, ist kaum gesehen und kommt ins Blickfeld. Sklavinnen werden eigentlich nicht gehört. Aber Hagar wird gehört, findet offene Ohren, welch eine Wertschätzung. Gott, der mich sieht. Maria hatte gerade erfahren, dass sie schwanger ist und sie besucht Elisabeth und berichtet Folgendes. In Lukas 1, in Lukas 1, Vers 48, mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Hier können Maria und Hagar ein Duett anstimmen. Er hat sie gesehen. El Rui, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar ist angekommen. Der biblische Bericht endet mit dem Hinweis, dass man den Ort der Begegnung zwischen Gott und Hagar fortan den Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, nannte. Ich fasse zusammen. Können wir uns vielleicht in der Person Hagars wiederfinden? Könnte es sein, dass wir eine Grundsehnsucht nach Beachtung haben? Sind wir eine Namenlose, ohne Identität, eine Sache? Fühlen wir uns manchmal wert- und würdelos? Oder sind wir entwurzelt, heimatlos, misshandelt? Bist du verzweifelt? Umgibt dich eine Ausweglosigkeit? Hast du Angst vor der Zukunft? Sehnst du dich nach einem fürsorglichen, barmherzigen Gesehenwerden? Sehnst du dich danach, persönlich angesprochen zu werden? Ich glaube, jeder findet etwas aus Hagars Leben, das ihn auch betrifft. Aber wir bleiben nicht bei Hagar stehen, die sich alleine, ausgestoßen und ohne Achtung fühlt. Diese Hagar hat in der Wüste eine Begegnung mit Gott. Ein Gott, der sieht, ein Gott, der redet, ein Gott, der hört. Sie nimmt sich als Frau heraus, diesem Gott einen Namen zu geben. und sie erlebt einen innerlich bewegten Gott, einen Gesprächspartner, der ihr zuhört, aber auch mit ihr redet. Am Ende der Begegnung kann sie sagen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht nur Hagar, die Sklavin, ein Nichts, darf Gott anreden. Nein, auch wir dürfen zu Gott kommen, ohne irgendwelche Barrieren, ohne besondere Vorbereitung, so wie wir sind, so verzweifelt, so alleine. Gott hört unser Schreien. Wir dürfen Gott ansprechen, so wie wir es gerade brauchen. Er hört uns. Er ist innerlich bewegt, wenn wir ihn ansprechen, wenn wir wieder neu den Kontakt zu ihm aufbauen oder unseren Kontakt mit ihm verstärken. Er ist ein Gesprächspartner für uns, der immer Zeit hat, der uns immer sieht und der immer ein offenes Ohr für uns hat, zu dem wir reden dürfen, ja, und dann auch ihn reden lassen. Welch großes Geschenk, dass wir von ihm uns schenken lassen dürfen. Wahrlich, du bist ein lebendiger Gott, der mich sieht. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht und mich kennt und der ganz persönlich meinen Namen nennt, der mich stets im Blick hat, der weiß, wie es mir geht und auch, wie es wirklich tief drinnen um mich steht. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht und mich hört, der sich auch an meinem Beklagen nicht stört, der selbst das noch hört, was ich gar nicht erst sag und ich nur im Inneren mit mir herumtrage. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht und mich schützt. Vor dem, was mir schadet, vor dem, was nichts nützt. Vor Nöten, Gefahren, die ich gar nicht sehe, vor unguten Pfaden, auf die ich sonst gehe. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht und mich führt, der liebevoll lenkend mein Leben berührt, der Richtung mir gibt, dass ich mich nicht verirre im Dschungel des Alltags, im Lebensgewirr. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht und mich liebt, der will, dass es mir gut geht, das Beste mir gibt. Dir kann ich vertrauen, was immer geschieht. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Dir will ich vertrauen, was immer geschieht, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.